beide nur eins. Und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressen-Podcast, unserer dritten Ausgabe. Und Jonas, mir wurde von einem Hörer zugetragen, dass wir uns am Anfang zu lang begrüßen, deswegen müssen wir es heute kurz machen.
Gut, dann von mir auch einen schönen guten Nachmittag und dann fangen wir gleich an.
Vorher noch ganz kurz, das habe ich mir vorgenommen, muss ich dich fragen. Wie hieß bei euch dieses Bolzplatzspiel? Bei uns hieß es Schiffer, also wo man aus der Luft...
Wo du mit Lattenwerfen ausknobelst, wer ins Tor geht am Anfang.
Ich habe mich da tatsächlich intensiv damit beschäftigt und das Lattenwerfen war mir neu. Bei uns war es Lattenschießen, aber...
Nee, bei uns war es Lattenwerfen und bei uns hieß das Englisch.
Ja, Englisch habe ich... Ich war da echt... bestimmt habe ich tagelang recherchiert. Was ist da? Da gibt's ja 100.000 verschiedene Namen. Ich hatte es nämlich neulich mit Freunden davon. Da war es... bei uns hieß es Schiffern, bei jemand anders hieß es Benzen, keine Ahnung, also ziemlich wild.
Ja,
wie gesagt. Englisch habe ich jetzt gelesen, das hieß im Ruhrgebiet, aber da gibt es auch, in Duisburg heißt es Luftpirat.
Ja, auch nicht schlecht. Nee, bei uns hieß es auch Englisch, dann sind wir wohl in Nordhessen ans Ruhrgebiet angegliedert.
Ja. Also es gibt auch, falls es interessiert, Wikipedia-Einträge unter Luftkönig und Hochball. Oh. Da kann man dann auch die genauen Regeln nochmal nachlesen. Und ja. Nur falls es interessiert. So, kommen wir zu unserem Kultspieler, den ich heute mitgebracht habe. Gebürtig aus Mönchengladbach, hat dort auch in der Jugend gespielt und dann als erste Profistation 10 Jahre in Gladbach gespielt. 197 Spiele, 37 Tore. Und um es nicht ganz so einfach zu machen, sage ich dir nicht die nächsten Stationen, sondern den entscheidenden Hinweis, dass seine einzige Trainerstation bei Rot-Weiß Essen 2 war. Zwar 2008, war aber auch nur für ein Jahr. Klingelt's da schon?
Also der einzig gebürtige Gladbacher vielleicht oder Gladbacher Urgestein, was mir so einfällt, ist Uwe Kamps, aber der wird nicht so viel Tore gemacht haben in seiner Karriere. haben wir den denn schon live in der Gladbacher Traditionself gesehen?
Also wir haben ihn nicht live gesehen, glaube ich. Also ich glaube, wir haben ihn nicht live gesehen, aber wir haben ihn auf jeden Fall gefeiert. Ich mache mal weiter. Also nach seinen 10 Jahren in Gladbach war er dann 2 Jahre in Griechenland bei Panathinaikos Athen.
Ah, dann glaube ich, weiß ich's. Mittelfeldspieler Karl-Heinz Flipsen.
Kalle Flipsen. Wunderbar. Weißt du, was er heute macht?
Nee.
Also er hat eine Spieleagentur gegründet, zusammen mit seinem ehemaligen Kompagnon Kai Michalke. Aber ich konnte ehrlich gesagt jetzt nicht bis ins Letzte nachvollziehen, ob der noch da ist. Also die Flipsen war Geschäftsführer, jetzt ist nur noch Kai Michalke Geschäftsführer. Aber warum Kalle Flipsen jetzt in den Schlagzeilen ist, ist nämlich, dass er die Postbank verklagt hat.
Ah. Warum?
Weil er da irgendwie vor, keine Ahnung, knapp 10 Jahren Altersvorsorge-Geschichten machen wollte und die dann alles verbaselt haben, beziehungsweise er hat es irgendwie angelegt und die haben da spekuliert und jetzt ist alles weg. Schlappe 2,3 Millionen Euro. Und der Flipsen sagt halt, dass die schuld sind und die haben es verzockt. Er wusste das ja gar nicht, dass die da so komische Sachen damit machen. Und hat auch gesagt, er selbst sei ja kein Finanzexperte.
Ja, da ist er ja im Moment mit Boris Becker auch in guter Gesellschaft, ne?
Ja, mutig, die beiden in einem Atemzug zu nennen, aber...
Also jetzt traurig für Karl-Heinz Flipsen. Boris Becker kann sich ja geehrt fühlen.
Genau, genau. Ja, auf jeden Fall witzig ist das Ganze deshalb noch, weil die Postbank ja der Hauptsponsor von Borussia Mönchengladbach ist.
Ja, stimmt.
Und die wollten sich irgendwie außergerichtlich einigen und haben dem Kalle 1 Million geboten, aber das wollte er nicht.
Ja gut, Bayern wäre ja auch ein schlechter Deal für ihn, ne? 1 Million gegen 2,3 hätte ich auch nicht gemacht.
Es kommt natürlich drauf an, ob er jetzt da irgendwie, also ob die Postbank da jetzt halt rumspekuliert hat und er das gut geheißen hat damals, oder ob das tatsächlich da einen ernsten Hintergrund hat. Naja, wir werden es weiter beobachten. Auf jeden Fall ist er immerhin noch in den Schlagzeilen. Schlechte Presse ist ja auch Presse.
Genau, schlechte PR ist auch PR, ne?
So sieht's aus. Weiß ich wie kein anderer.
So, dann kommen wir zur steilen These.
Wie wahrscheinlich die meisten mitbekommen haben, hat das Regelboard der FIFA, genannt IFAB, diese Woche oder Ende letzter Woche ein neues Thesenpapier vorgestellt, um ja den Fußball fit für die Zukunft zu machen. Und das Einzige, was relativ pressewirksam verarbeitet wurde, war die Idee, die Nettospielzeit des Fußballs auf 60 Minuten zu begrenzen und dann ähnlich wie beim Eishockey in allen Spielsituationen, wo es zu Unterbrechungen kommt, sozusagen die Zeit zu stoppen. Weil, so IFAB gesagt wurde, dass im Moment die Spiele, wenn man Auswechslungen, Torjubel, Zeitspiel und alles abzieht, deutlich weniger als 60 Minuten dauern. Es ist aber nicht das Einzige, was in dem Papier vorgestellt wurde. Deswegen dachte ich, ich bringe das heute mal mit, dass wir uns darüber unterhalten können.
Und was ist deine steile These dazu?
Steile These ist, neue Regeln, FIFA macht Fußball fit für die Zukunft. Ich unterstütze das, ja.
Also du unterstützt es. Ja, also tatsächlich so ganz tief eingestiegen ist man da, glaube ich, also ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel darüber gelesen, aber so ganz tief eingestiegen ist man da, glaube ich, medial nicht, wie du schon sagst. Also diese Geschichte mit zweimal 30 Minuten Spielzeit war, glaube ich, schon so das Krasseste daran. Aber wobei das ja auch nicht unbedingt so vorgeschlagen wurde, sondern es hieß ja entweder zweimal 30 Minuten und die Zeit wird immer direkt gestoppt oder zweimal 45 Minuten beibehalten und die Zeit wird, ich glaube, in der zweiten Halbzeit in den letzten 10 Minuten und in der ersten Halbzeit in den letzten 5 Minuten gestoppt.
Genau, so das waren die beiden so Vorschläge zur Zeit. Also das Ziel soll ja sein, von diesem Papier, das Spiel fairer und attraktiver zu machen. Und dazu hat die IFAB 3 Kategorien unterteilt. Einmal Verbesserung des Verhaltens und Erhöhung des Respekts, aber das ist ja kaum strittig. Also da geht es um Sachen wie, der Kapitän jedes Teams soll nochmal deutlich herausgehoben werden.
Ja, also da steckt schon, also als ich das gelesen habe, das sind ja im Prinzip alles Dinge, die eigentlich heute schon selbstverständlich sein sollten.
Genau, und wenn draußen die Verantwortlichen sind auf die Barrikaden gehen, dass da der Kapitän nochmal, aber das ist ja heute auch zum Teil schon so, dass der Kapitän dann rausgeschickt wird. Das Einzige, was da ein bisschen kontrovers ist, ist, dass ein Team auch mit Punktabzügen bestraft werden soll, wenn man sich, Zitat, des Anpöbelns strafbar macht. So steht es in der deutschen Übersetzung dieses Thesenpapiers ist natürlich dann.
Also das heißt quasi, dass jedes zweite Kreisligaspiel in Zukunft abgebrochen wird, wenn die Regeln auch nach unten hin gelten.
Also das wird erstmal bei Kreisliga-Fußball für die Zuschauer eine besondere Herausforderung.
Ja, aber die können.
Nee, aber das Team kann gegebenenfalls eben Punktabzüge. Und das ist laut IFAB in der Phase bereit für einen Testlauf.
Ah ja. Also gibt's dann so die Ordner, die es jetzt schon in der Kreisliga gibt, die ja wirklich mit wichtigen Aufgaben auch betraut sind und die sehr, sehr wichtig sind, die müssen dann in Zukunft auch pöbelnde Zuschauer rauswerfen.
Genau,
weil sonst,
genau, pöbelnde Zuschauer und auch Trainer vor allem. Die zweite Kategorie war, was wir eben schon kurz angesprochen haben, die Erhöhung der effektiven Spielzeit. Da ist eben die beiden Punkte, die wir genannt haben. Entweder man stoppt die Zeit genau, macht 2x30 Minuten, oder man berechnet die Nachspielzeit genauer. Und das zumindest finde ich ein Punkt, wo man zumindest drüber diskutiert werden kann, wurde auch in die Kategorie gesetzt, von der IFAB kann umgehend umgesetzt werden, weil es schon mittlerweile teilweise nervt, wenn schon in der 60., 65. Minute einfach angefangen wird, auf Zeit zu spielen. Also das finde ich furchtbar. Weiß nicht, wie.
Ja, das finden, glaube ich, alle furchtbar. Aber also grundsätzlich diese ganzen Ideen, die in diesem Papier stehen, die finde ich alle grundsätzlich begrüßenswert und vor allem auch, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat und dass man auch das Spiel ja anpassen oder weiterentwickeln will. Finde ich alles gut. Aber wenn man das so durchliest, ist so, der eine Teil ist tatsächlich, sind Dinge, die eigentlich schon heute gelten oder gelten sollten. Und ja, also das mit der Spielzeit, ich weiß nicht. Also wenn die Spielzeit jetzt immer gestoppt wird, wenn der Ball im Aus ist oder das Spiel unterbrochen ist, dann haben wir ja im Prinzip bald, da kann es ja sein, dass ein Fußballspiel statt Stunde 45 halt irgendwie 2,5 dauert. Das ist ja so im Prinzip wie im Basketball, NBA oder so. Da wird der Ball jedes Mal gestoppt und am Ende dauert das Spiel einfach ewig lang und dann hast du vielleicht eine Netto-Spielzeit von 60 Minuten, aber du hast halt eine Brutto-Spielzeit von 2,5 Stunden oder so. Und ich glaube nicht, dass das Spiel attraktiver macht. Weil vor allem das Zeitspiel, also ein Zeitspiel in diesem Sinn, wie wir es heute haben, kann es natürlich dann nicht mehr geben. Aber trotzdem werden sich die Leute halt viel mehr Zeit lassen. Wenn eine Mannschaft platt ist, dann legt sich ja auf den Boden, dann können die auch mal durchbrochen.
Sagen wir mal, bei den Vorschlägen eher auf der Seite zu sagen, wie gesagt, man berechnet die Nachspielzeit ein bisschen genauer. Weil in Deutschland ist es ja mehr oder weniger Usus, man macht in der ersten Halbzeit eine Minute. Und wenn in der zweiten Halbzeit nichts Gravierendes vorfällt, macht man 2, 3, in krassen Fällen vielleicht 4 Minuten. Aber wenn man mal guckt, wenn man 3 Auswechslungen pro Team macht, das sind ja schon manchmal 3 Minuten, je nachdem.
Ja, klar. Wobei die Schiedsrichter haben tatsächlich in Deutschland zumindest, ich glaube, das kann auch jeder Verband selber, aber in Deutschland zumindest haben die Schiedsrichter, soweit ich weiß, die Anweisung, dass eben Auswechslungen
nicht. Ja, das halte ich ja schon mal für einen Fehler, weil das ja durchaus auch als taktisches Mittel genutzt wird, Auswechslung hinzuziehen.
Klar. Nur ich denke halt, wenn du halt das dann die andere Variante machst, also nicht 2x30 Minuten Nettospielzeit und die Uhr wird immer angehalten, sondern du machst es so, dass immer die letzten 5 oder 10 Minuten von einer Halbzeit dann festgestoppt werden. Dann hast du doch aber das gleiche Problem, weil die Zeitspielerei, die verlagert sich halt einfach nur 10 Minuten weiter nach vorne. Also dann liegt halt nicht jemand in der 80. sondern in der 70.
Schon bei der Berechnung, der strengeren Berechnung der Nachspielzeit, schlägt die IFAB ja explizit Tatbestände vor, wo eine Minute, sage ich jetzt mal, draufgeschlagen werden soll. Also zum Beispiel bei einem Strafstoß, eben dass der Schiedsrichter da für sich quasi im Kopf die Uhr stoppt von der Erteilung des Strafstoßes bis zur Ausführung und das dann hinten drauf als Nachspielzeit draufschlägt. Oder eben auch bei Auswechslungen, dass er das gedanklich macht, eben vom Zeichen des Schiedsrichters, dass die Auswechslung jetzt durchgeführt werden kann bis zur Spielfortsetzung. Also das halt nicht.
Klar, aber das sind im Endeffekt zwei verschiedene Paar Stiefel. Also das eine ist zu sagen, wie ist die Nettospielzeit und das andere ist, wie machen wir es von dem her gehen fair, dass wir bestimmte Spielunterbrechungen
hinbekommen? Nein, genau, das sage ich ja.
Das ist für mich nicht ganz dasselbe.
Dass es diese beiden Ideen gibt, einmal das mit der effektiven Spielzeit und einmal die strengere Berechnung der Nachspielzeit. Dass es zwei verschiedene Vorschläge sind. Und ich bin eher auf der Seite zu sagen, ja, wir berechnen die Nachspielzeit in Zukunft ein bisschen genauer, sage ich mal, oder der Schiedsrichter in dem Fall macht das. Wo zum Beispiel auch dazu gehört, die 6-Sekunden-Regel, wenn der Torwart den Ball in der Hand hat, wieder ein bisschen ernster zu nehmen. Weil
ja, genau, aber das sind solche Dinge, die ich ja gemeint habe, dass die eigentlich heute schon gelten müssten, aber halt irgendwie so nicht umgesetzt werden. Und das sind halt viele so Sachen dabei in diesen Vorschlägen, die in die Richtung gehen. Also ich fand auch, dass es da gibt es wirklich interessante Vorschläge, teilweise auch absurde. Wo ich mich dann auch tatsächlich gewundert habe, dass darüber nicht diskutiert wurde, weil man hat irgendwie eigentlich nur gelesen, diese Vorschlag zur Spielzeit, aber da waren ja auch so Sachen dabei, wie warum man eigentlich nach einem Freistoß, Eckball oder Abstoß sich den Ball oder der Schütze den Ball sich nicht selber vorlegen darf.
Ja.
Das fand ich lustig. Also, keine Ahnung, ob das ehrlich gesagt sehe ich den Sinn nicht dahinter. Also
ich fand es schon witzig. Beim Elfmeter hat mich das daran erinnert, so wie es früher in der Major League in den USA war, dass du dann im Prinzip von der Mittellinie aufs Tor zuläufst. Weißt du, wie bei Penalty im Eishockey. So war das ja ganz am Anfang in den USA.
Ja. Und beim Schiffern übrigens.
Ja. Und ja, es gab dann noch eine dritte Kategorie, Steigerung der Fairness und Attraktivität. Und da habe ich mir zwei Punkte rausgesucht, die ich wirklich finde, die umgesetzt werden sollten. Es geht auch so ein bisschen in die Richtung, das gibt's zwar schon, aber wird nicht so geahndet. Der eine Punkt ist eine klare Definition von einem Handspiel. Weil heute wissen ja auch gerade in der letzten Bundesliga-Saison teilweise Sachen als Elfmeter beim Handspiel gepfiffen, wo man sich gefragt hat, wo soll der mit der Hand sonst hin, wenn man aus einem Meter voll abgeschossen wird. Bei anderen gesagt, boah, der vergrößert jetzt aber schon die Fläche und es gab keine Elfmeter. Ich finde, es braucht einfach eine Definition, die die FIFA dann von mir aus oder die IFAB festlegt, wo ganz klar gesagt wird, das ist ein Handelfmeter und das ist kein Handelfmeter. Weil, wie gesagt, selbst die Schiedsrichter wissen ja heutzutage nicht mehr genau, wann es jetzt genau einer ist und wann nicht.
Also, ja, gebe ich dir recht. Es ist nur, also ich finde es wahnsinnig, ich meine, damit könnten wir ja irgendwie 3 Sendungen füllen, aber ich finde es halt wahnsinnig schwierig. Also, es ist leicht zu sagen, es muss eine Regel geben, es ist schwierig zu sagen, welche das sein soll. Weil, ja, ich glaube halt, es wird immer strittige Fälle geben. Und es wird immer Fälle geben, wo die bestehende Regel ausgereizt oder ausgenutzt wird oder Unsicherheit besteht. Aber ich glaube schon, dass es eindeutiger und einfacher
ist. Also strittige Fälle wird es immer geben, wenn man da eine Definition hat. Aber wie gesagt, heutzutage hat man so das Gefühl, dass der Schiedsrichter ja mehr oder weniger nach Gefühl pfeift, ob es ein Handelfmeter ist oder nicht. Nee, eben. Und wenn man dann zumindest
auch keiner übel nehmen,
Was weiß ich, sagt, ja, es gilt ganz klar, wenn man die Körperfläche vergrößert oder so, dann weiß man es ja zumindest. Der Schiedsrichter kann dann natürlich wieder interpretieren, was ist jetzt eine Vergrößerung der Körperfläche? Reicht das schon, wenn man den Arm 20...
Ne? Ja, und dann sagst du, war das jetzt... Ja, also, ich weiß nicht. Vergrößerung der Körperfläche, dann ist die Frage, wie weit darf ein Arm abgespreizt sein, damit es als natürlich gilt? Wie weit muss er am Körper sein, damit es eben nicht als Vergrößerung der Körperfläche gilt. Es ist, also bisher mit allen möglichen Regelideen oder ja, die es schon gab, fand ich jetzt bei keiner, dass sie wirklich überzeugend war. Ich meine, die Vergrößerung der Körperfläche gab es ja schon. Oder
gibt's ja, das ist eben der Punkt, das weiß wahrscheinlich keiner so genau. Und wenn auch, also wenn die IFAB dann als Regelboard der FIFA eine Definition gibt, dann weiß man zumindest grob, was gilt. Was eben heute meiner Ansicht nach nicht der Fall ist.
Also ich finde, wenn wir jetzt dann mal allgemein überhaupt um solche Weiterentwicklungen von Regeln oder ja von Fußballregeln sprechen, ich fände es besser, wenn eher mehrere kleine, also so kleine, feine Justierungen am Regelwerk angepasst werden, wie jetzt zu sagen, oh, ich mache jetzt was Krasses, was Medienwirksames und mache nur noch 60 Minuten Spielzeit. Da ist mir sowas lieber, wie das, was auch drin steht, dass der Ball bei einem Freischuss so, dass er eben nicht mehr ruhen muss, ja, so wie es dann eben immer zurückgepfiffen wird und dann dauert es nochmal eine halbe Minute. Und so, also sowas, was irgendwie den Spielfluss direkt beschleunigt, was du vielleicht aber dann bewusst gar nicht mehr merkst, aber was einfach diesen Spielfluss ermöglicht, sowas fände ich deutlich besser, wenn es in die Richtung geht, wenn man da eben ein paar solche Anpassungen macht, die dann aber auch wiederum klar kommuniziert und die müssen auch einfach verständlich sein, weil sonst hast du das gleiche Problem wie im Handspiel, dass sich irgendwie alle 2 Jahre ändert.
Und gut, die Idee mit der effektiven Spielzeit kommt meiner Ansicht nach deswegen jetzt auf, um den Einsatz von, wie auch immer man es nennt, Videoschiedsrichter oder Videobeweis oder sonst was im Fußball einfacher zu machen, weil das ist ja so die Diskussion, die um die Thematik aufkam und man sieht es ja jetzt auch beim Confed Cup, wo das ausprobiert wird, wenn man natürlich permanent das Spiel unterbrechen kann mit der effektiven Spielzeit, wie im Eishockey oder Basketball, dann ist ja auch der Einsatz von dem Videoschiedsrichter deutlich einfacher, weil so das große Gegenargument war ja immer, naja, Fußball ist aber ein fließendes Spiel und hat nicht eben diese permanenten Pausen. Deswegen, wann ruft man jetzt den Videoschiedsrichter an? Das macht ja auch keinen Sinn, irgendwie 5 Minuten nach der Szene zu machen, weil es vorher keine Unterbrechung im Spiel gab. Und ich glaube, deswegen hat die IFAB diese Idee der effektiven Spielzeit jetzt nochmal aufgebracht.
Das mag sein, aber das ist meiner Sicht das größte Problem an diesem Videoschiedsrichter, wird es trotzdem nicht lösen. Nämlich, dass du bei unmittelbaren Spielsituationen, zum Beispiel einem Tor, alle jubeln und eine Minute später heißt es dann Moment und anderthalb Minuten später heißt es dann, ah nee, doch kein Tor.
Nee, das ich bin ja auch kein Fan vom Videospiel auch nicht lösen. Ich wollte nur mal, sagen wir, das in dem Zusammenhang bringen, warum jetzt die effektive Spielzeit aufs Tableau gebracht wurde. Natürlich wird man das Problem nicht lösen können und so wie das jetzt beim Confed Cup gemacht wird, ist ja der Videoschiedsrichter die schlechtmöglichste Ausführung dieser Idee, dass man eben sagt, nur wenn es eine klare Fehlentscheidung gab, greift der überhaupt nur ein. Ich meine, dann braucht man den ja auch nicht.
Ja, es ist so ein bisschen wie beim, wie hieß es da, der Torrichter. Da hat man ein Problem erkannt, nämlich, dass bestimmte Dinge, wie zum Beispiel, ob ein Ball über der Torlinie war oder nicht, dass die eben der Schiedsrichter nicht mehr sehen kann. Das Spiel ist schnell und keine Ahnung. Dann hat man sich überlegt, okay, das Problem haben wir erkannt. Aber wir wollen jetzt noch nicht den Videobeweis machen, also dieses, ob der Ball im Tor war oder nicht und der Schiedsrichter Nachricht bekommen, sondern wir stellen als Kompromisslösung da irgendwie so einen Menschen an die Linie, was völliger Schwachsinn ist, weil wenn ich ein Problem erkenne und es beheben möchte, dann muss ich es halt mit allen und den besten mir zur Verfügung stehenden Mitteln lösen. Und das ist halt heutzutage in vielen Fällen Technik. Und da brauche ich keinen Menschen
dahinstellen, der sind zwei Blaues.
Also so ist auch bei den ganzen Videoschiedsrichter und es ist stellenweise einfach nicht bis zu Ende gedacht.
Komischen Torrichter, dass der ja nur gucken darf, Tor oder nicht Tor, aber zum Beispiel, zumindest am Anfang war es so, wenn der bei einer Ecke oder sowas einen Foul sieht, darf der den Schiedsrichter nicht darauf hinweisen, dass es jetzt Elfmeter geben könnte. Wozu hat man den denn dann da stehen? Also ja. als zusätzlichen Mann, wenn der so Sachen halt, die ja schon den Spielverlauf. Ja.
Es ist ja auch ein ausgebildeter
Schiedsrichter. So, ich habe noch einen Punkt mit aufgenommen, den ich sehr interessant finde. Das ist nämlich die Idee, bei einem Elfmeter im Spiel keinen Nachschuss zuzulassen. Sprich, wenn der Ball im Tor ist, klar gibt's Anstoß. Und wenn der Ball aber nicht ins Tor geht, Pfosten, der Torwart hält und klatscht ab, keinen Nachschuss zuzulassen. Das soll die Schiedsrichter, sagen wir mal, von dieser Problematik erlösen, dass eigentlich bei jedem Elfmeter im Spiel die Spieler zu früh in den Strafraum reinlaufen. Und das wird ja auch nur in ganz, ganz wenigen Fällen pfeift der Schiedsrichter das dann zurück und lässt den Strafstoß wiederholen. Dann gibt's Abstoß.
Und dann gibt's danach Abstoß, oder was?
Das halte ich eigentlich für relativ sinnvoll.
Oh, puh.
Also es wird dann eben ähnlich gehandhabt wie im Elfmeterschießen.
Also irgendwie so spontan könnte ich jetzt nicht sagen, ob ich das jetzt gut oder schlecht oder fair oder unfair finde. Ja, also ich finde es zumindest nicht grob unfair, weil im Endeffekt ist es ja so, dass wenn ich den Elfmeter bekomme, dann bekomme ich den als Belohnung, beziehungsweise der Gegner bekommt es als Strafe, dass er etwas Regelwidriges gemacht hat. Und dann habe ich halt, könnte man argumentieren, ich habe genau eine Chance, bei der ich eben einen großen Vorteil habe, um ein Tor zu schießen, nämlich ich darf alleine aus Elfmetern aufs nur vom Tor bewachte Tor schießen. Und wenn ich die eben vergebe, dann ist es halt vorbei. Weil ansonsten hat der Schütze natürlich auch immer noch einen Vorteil, wenn der Torwart ihn abwehrt, weil er dann näher am Tor steht, falls der Ball zurückprallt zum Beispiel. Das heißt, er hätte dann sozusagen eine zweite Chance. Fände ich jetzt so,
ja, ich,
ohne großes Nachdenken gar nicht schlecht.
Eigentlich ziemlich gut sogar. Das finde ich mit, neben dieser Handspielthematik, mit dem besten Vorschlag, den die IFAB in dem Papier gemacht hat, muss ich ehrlicherweise sagen, weil auch, ja, es wurde ja dann jetzt schon argumentiert, ja, aber wenn man natürlich eine große Torschance verhindert, durch eben Foul und dann gibt's Elfmeter, bei einer großen Torschance hätte ja der Spieler auch eine Nachschusschance. Ja, das ist ja aber halt auch nicht immer so. Ne? Schießt er die große Torschance daneben oder sowas, hat er auch keine Nachschusschance.
Ja, wobei es natürlich auch die Frage, also man müsste dann halt mal schauen, wie oft passiert es, dass Spieler zu früh in den Strafraum laufen und wie oft passiert es und sich dadurch einen Vorteil verschaffen und wie oft passiert es, dass es überhaupt einen Nachschuss gibt. Ich behaupte mal, dass es bei so vielen
Elfmetern genau, also das glaube ich auch. Aber so die, zumindest vom Gefühl her, dieses zu früh reinlaufen, gefühlt bei jedem Elfmeter.
Ja, da gab es glaube ich auch mal von, weiß ich, ob es vom Kicker war, die haben mal so eine, oder von Sky, ich weiß es nicht, haben mal eine Auswertung gemacht, ich glaube sogar von dieses Jahr Bundesliga-Vorrunde oder so, weiß ich jetzt nicht. und gemeint haben, wie 80% oder 90% der Elfmeter wären eigentlich hätten wiederholt werden müssen, weil einfach alle immer zu früh oder irgendjemand immer zu früh
drin war. Also ich finde, das sollte man auf jeden Fall zumindest mal testen, wie das ist.
Ja. Da gab es auch punkto Elfmeter, gab es ja auch einen Vorschlag, der ja auch schon
bei der Damen-Junioren
so umgesetzt wurde. Das weiß ich jetzt nicht, dass das Muster der Elfmeterschützen geändert wird, also dass nicht mehr Mannschaft A, Mannschaft B, sondern dass geschossen wird Mannschaft A, Mannschaft B. Also so mit der Begründung, dass es auch statistisch erwiesen ist, dass der zweite Schütze, also die oder die Mannschaft, die nicht anfängt, immer einen psychologischen Nachteil hat, weil die mehr unter Druck sind, weil sie ja treffen müssen, theoretisch, wenn der andere getroffen hätte. Da wurde sich auch irgendwie ein bisschen drüber lustig gemacht und fanden auch viele albern. Ich finde es gar nicht so schlecht, weil ich meine, wenn es diesen statistischen Wert tatsächlich gibt, also die sagen, dass die Psychologie bei sowas Quatsch ist dass es sowieso drauf ankommt, ob der Erste überhaupt getroffen hat und so weiter, denen kann es ja dann auch schnurzpiep egal sein, ob das Muster der Schützen jetzt geändert wird. Und wenn es da einen statistischen Vorteil über Jahrzehnte hinweg gibt oder gab, mein Gott, dann macht's halt anders, dann probiert's halt aus. Das finde ich gut. Also wenn man das ausgewertet hat
und uns die Daten gibt, das sogenannte Tiebreak-System oder auch ABBA-System. wollte mal ein bisschen klugscheißen.
Vielen Dank.
Das ABBA-System, weil ABBA.
Das ABBA-System?
Von dem Schützenprofil.
Weil jeder Schützenverein hat immer ein Wort.
Ja, genau. Das wurde, wie gesagt, bei der Junioren-Damen-EM, glaube ich, dieses Jahr ausprobiert. Und ich finde, das macht halt schon Sinn, weil wenn Mannschaft A trifft, hat Mannschaft B immer den Druck. Aber das wird ja auch verlagert, wenn Mannschaft A zum Beispiel den ersten nicht trifft, aber Mannschaft B trifft, dann lastet ja auch der Druck wieder auf der Mannschaft, der anfängt. Also ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Sache.
Ja, also zumindest nichts, wo ich sage,
außerdem der Sport hat kaputt gemacht. Glaube ich, das erste Elfmeterschießen bei dieser Junioren-Damen-WM war Deutschland gegen, ich meine, Norwegen oder Dänemark. Und das hat der deutschen Elfmeterdominanz nicht geschadet, weil die dieses Elfmeterschießen auch gewonnen haben.
So, also zumindest ganz für die Deutschen ist es schon mal egal, dann begrüßen wir das auch. Allerdings, weil wir jetzt schon langsam ans Ende von der steilen These kommen, ich habe mir übrigens mal angeschaut, wie dieses die IFAB, dieses Board, die Regeln da macht, dieses Regelboard, wie das zusammengesetzt ist. Das ist ja richtig witzig. Es sind 8 Mitglieder, glaube ich. 4 davon, 4 FIFA-Mitglieder und jeweils ein Vertreter aus England, Wales, Schottland und Nordirland. Das macht natürlich Sinn. Ich vermute mal, das hat irgendwas mit Mutterland des Fußballs oder so zu tun. Aber wenn die Zusammensetzung schon so altertümlich ist, dann frage ich mich, ob das die richtigen sind.
Ja gut, dann ist zumindest aber auch kein Wunder, dass ich so aggressiv mit Elfmeter beschäftigt wird.
Das ist natürlich richtig. Ja, aber gut, ich meine, die hätten es ja schon länger daran ändern können. Vielleicht, die Engländer versprechen sich, glaube ich, durch die ABBA-Technik,
abschließend noch zu diesem Thesenpapier zu sagen, das wird jetzt wohl innerhalb der FIFA erstmal diskutiert, soll aber schon beim nächsten FIFA-Kongress, ich glaube im Frühjahr 2018, bis ich richtig in Erinnerung habe, zur Diskussion gestellt und verabschiedet werden.
Das heißt, ab wann könnte das eingeführt werden?
Da die FIFA selten Regeln während der im laufenden Wettbewerben ändert, könnte das zum Beispiel in der Bundesliga Saisonstart 18-19 zumindest teilweise in Kraft treten.
Pep Blatter. Und dann wieder unter dem FIFA-Präsidenten
wieder zurück.
Pep Blatter. Gut, hätten wir das auch durch.
Ja.
Genau. X-Faktor.
Und dann, ich habe dir Großes versprochen, ich möchte mit dir heute über den Weltmeister 2030 reden. Also für alle, die bei einschlägigen Wettanbietern Schein abgeben möchten, heute erfahrt ihr, wer 2030 Weltmeister wird. Hast du eine Ahnung?
Okay, ja, dann schießen wir.
Ja, also weiß ja, ich, sonst gibt's würde ich so nicht ankündigen. Gibt's
jemanden, der das weiß?
Ja, da kommen wir gleich zu. Aber hast du vielleicht einen Tipp? Nein.
Katar?
Genau.
Okay.
Ja vielleicht sogar bei der Heim-WM. Wer weiß es, wo es hinvergeben wird. Ja, wie ich darauf komme, willst du wahrscheinlich wissen.
Und Nichts interessiert also, mich so viel.
Der Aufhänger ist, die chinesische Regierung möchte jetzt ähnlich, wie sie es im Tischtennis schon seit, ja, wahrscheinlich immer machen, auch eine gewisse Dominanz im Fußball herstellen. Und hat da im letzten Jahr von oberster Stelle, vom Staatspräsidenten, einen 50-Punkte-Aktionsplan verabschiedet. Und 50 Punkte unter anderem sollen bis 2025 50.000 Fußballschulen gegründet werden und es sollen auch Jugend- und Amateurligen gegründet werden. Das wusste ich nämlich nicht, gibt's in China nicht. Nein, und auch keine Jugendligen.
Es gibt keine Amateurligen.
Und genau, deswegen kommen die in die Regionalliga Südwest in der nächsten Saison und haben auch mit dem DFB einen Kooperationsvertrag über 5 Jahre unterschrieben, um so ein bisschen das deutsche System näher kennenzulernen und auch Teile davon eben nach China zu übertragen. Und ja gut, ich meine, man muss ja nicht gut in Mathe sein und das bin ich weiß Gott nicht. Wenn man sagt, unter knapp 1,4 Milliarden Chinesen muss es ja vielleicht 22 geben, die ganz gut vom Ball treten können. Ja, ich möchte das mal ein bisschen einordnen. China hat, wie gesagt, bei 1,4 Millionen Menschen im Moment geschätzte 10.000 aktive Fußballer. Zum Vergleich Deutschland bei knappen 81 Millionen mehr als 7 Millionen registrierte Fußballer. Und das liegt eben auch daran, dass in China außerhalb von dem Ligensystem, erste, zweite Liga, bis jetzt ja mehr oder weniger alles so privat gespielt wird. Eben weil ja, genau, also auf dem Bolzplatz und auf dem Schulhof und so in den Schulen, weil es eben keine Jugend- und Amateurligen gibt. Und genau, das wollen die jetzt ändern.
Das wollen die jetzt aber
ändern. Und angefangen hat es damit, dass in China auch die größte Fußballschule der Welt mittlerweile gibt, mit 2.500 Kindern.
Okay, 2.500 genau. Kinder also bei 10.000 aktiven Fußballer.
Die zählen da wahrscheinlich nicht mit rein in die Statistik. Ja.
Ja, klar, aber trotzdem, also ja, ist genau. Ja dann schon eine Größenordnung. Ja, das ist mir tatsächlich aufgefallen in den letzten Wochen, dass es jetzt so viele, also ich glaube diese Regionalliga, China-Mannschaft in der Regionalliga-Geschichte war jetzt nur die Spitze auf dem Eisberg, aber dass es extrem viele Kooperationen jetzt so gefühlt gibt von Vereinen, von Verbänden mit chinesischen Vereinen oder dem Verband. Also jetzt hier auch zum Beispiel Eintracht Frankfurt, hat er jetzt kein Farmteam, aber eine Kooperation mit dem glorreichen Hessen Dreieich und Trainer Rudi Bommer. Und da gibt's auch eine chinesische Fußballschule, unterhalten die irgendwie dort.
Genau.
Also genau. Und
ja.
Das ist schon irgendwie komisch, dass es jetzt. Aber das ist, glaube ich, schon politisch gewollt alles. Also das ist, glaube ich, so von denen da oben. Ist es, glaube ich, so die Idee gewesen, oder? Dass man mit China Partnerschaften und so weiter und so fort, und der Sport geht natürlich voran, weil der Sport weiß.
Ja, genau, also wie gesagt, in China wurde das von höchster Stelle vom chinesischen Staatspräsidenten selber initiiert, der Aktionsplan, die ganzen Kooperationen in der größten Fußballschule da. Das ist die Fußballschule von Gangzhou Evergrande, das ist ja dieser Serienmeister da. Da sind zum Beispiel massenhaft Trainer von Real Madrid, die bei Real Madrid ausgebildet wurden. Genau. Und ja, die halt da hat Real Madrid eine Kooperation eben mit der Fußballschule und mit Gangzhou und schickt da eben massenhaft Trainer rüber. Also im Moment sind es 15 Jugendtrainer, die da in der Akademie Know-how vermitteln und mit unterstützen.
Ja, wobei ja auch schon einige Bundesligisten dort Fußballschulen haben.
Wir sind
ja
auf jeden Fall auf Tour in Japan und China im Sommer.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr eine habt, aber wir haben auf jeden Fall eine Fußballschule dort, vielleicht sogar mehrere, das weiß ich gar nicht. Es ist ja auch so in der Bundesliga ein bisschen so, eigentlich wahrscheinlich sogar international, so ein kleiner Wettlauf, der den ersten chinesischen Spieler holt, der tatsächlich was kann.
Ja, aber da möchte ich gleich mal zwischendrin, den gab es nämlich schon. Nein, bei 1860 München, Cottbus und Duisburg in den 2000ern. Genau. Mittlerweile so als kleine Nebeninformation, weil ich es ganz lustig fand. Sportdirektor bei Beijing Guhan ist. Und die haben jetzt als Trainer geholt Roger Schmidt.
Unfassbar. Ja, gab es mal eine Reportage in der Freunde über Ji Shao. Aber bei dem war es ja tatsächlich damals auch so ein bisschen wie bei Takahara. Also dieses Phänomen. Und Wolfsburg, also dass irgendwie so jedes Spiel 20 bis 50 asiatische Reporter im Stadion waren und damit mehr als irgendwie Wolfsburger Ultras. Aber die Wolfsburger haben tatsächlich auch einen Chinesen mal gehabt und der wurde ja, im Prinzip war das so ein inoffizielles Geheimnis, dass der eben nur geholt wurde zu Marketingzwecken. Das war irgendwie wegen VW in China, ich weiß es nicht, irgendwie war das so ein Marketing-Ding. Und die haben den halt geholt und der hat halt aber gar nicht gespielt bei denen. Das heißt, es hat denen überhaupt nichts gebracht. Und das ist halt der Unterschied. Also wenn du dann tatsächlich einen kriegst, der auch noch was bringt und ich sag mal bei einem mittel- bis überdurchschnittlichen Club in der Bundesliga jetzt als Beispiel. Also ich glaube, der Erste, der da einen findet, das ist halt ein Jackpot.
Auf jeden Fall, ich komme jetzt auch nicht auf den Namen, ich weiß aber, wen du meinst, bei Wolfsburg, der spielt mittlerweile, glaube ich, auch wieder in der chinesischen Liga.
Bestimmt, ja. Aber kriegt halt viel, viel weniger als bei Wolfsburg wahrscheinlich sogar. Weil, also die haben auch, ich habe manchmal tatsächlich, Cisse Zhang oder Zhang Cisse, Jahrgang 91. Elfter Chinese im deutschen Profifußball, was?
Ich habe, als ich auf Schau gestoßen bin, nur kurz zu ihm, überragender Sportdirektor, weil der hat Beijing verstärkt, unter anderem mit Renato Augusto und Burak Yilmaz.
Bei Beijing wieder. Die wollen natürlich groß angreifen. Ex-Energie-Cottbus-Stimme Jiai Shao und ehemalige Eintracht Frankfurt-Spieler Yang Chen. Genau. Lederburger Schmidt. Das Stadion heißt.
Ja, gut, klar.
Arbeiterstadion.
Ja.
Oder eine Partnerschaft mit Ajax Amsterdam.
Nochmal zu dieser Geschichte China jetzt in der Regionalliga Südwest. Da sieht man nämlich, dass da auch keine Jugend- und Amateurligen gibt. Nämlich daran, dass das ja die chinesische U20 sein soll, die sich auf Olympia vorbereitet.
Ja. Das ist quasi die, das Team 2006 aus China.
Ziele der Chinesen sind, mit diesem Plan eben erstmal bis 2030 die dominante Macht in Asien zu werden. Weil wenn man jetzt mal guckt, ich habe mir mal angeguckt, wie China bis jetzt bei der Asienmeisterschaft, also dem Pendant zur Europameisterschaft, abgeschnitten hat, das war eher nicht so gut. Japan, Australien ist ja verbandstechnisch dahin gewechselt, ist auch amtierender Asienmeister, deswegen auch beim Confed Cup dabei. Saudi-Arabien ist Rekordsieger. Also das sind so die Vereine, die da, und Südkorea natürlich, die da vorne mitspielen. Beste Platzierung von China war zweimal Zweiter, zweimal Dritter und zweimal Vierter. Also gewonnen haben die das Ding noch nie. Genau. Ja, und gut, in der WM-Quali für 2018 sieht's auch nicht so gut aus. Da ist China in der dritten Quali-Runde. Ich habe mir das System mal angeguckt, das ist relativ aufwendig in Asien, sich da zu qualifizieren, aber die sind jetzt in der dritten Runde so gut wie ausgeschieden, Belarus. Ja, die Chinesen.
Übrigens noch Fun Fact zu Roger Schmidts neuem Team, Beijing Guoan. Haben natürlich einen überragenden Sturm mit Burak Yilmaz.
Und Jonathan Soriano.
Und da ziemlich viel Öl gemacht hat. Und Jonathan Soriano, der jetzt hingewechselt ist, wahrscheinlich nur wegen Roger Schmidt, weil er unter ihm bei Red Bull Salzburg gespielt hat. Wobei mein absoluter Lieblingsspieler ist aber der Brasilianer. Ja,
mit der das habe ich auch gesehen, als ich mir Kader angeguckt habe. Namhafter Mann für die Innenverteidigung natürlich verpflichtet.
Ja, ist du. Ich meine, wenn du mit einem
allein schon die Achse und sein Landsmann Renato Augusto, findet man im Weltfußball wenig Besseres.
Ja, gut, unschlagbar. Aber die haben, glaube ich, schon
das hat die chinesische Liga wahrscheinlich auch politischen Druck im Rahmen dieses Aktionsplans jetzt runtergesetzt. Das waren, glaube ich, mal 5, die spielen durften und jetzt sind es nur noch 3. Genau. Und in dem
die Ausländer.
Genau.
Die gleichzeitig spielen. Also im Kader dürfen mehr.
Wir haben ja jetzt auch beschränkt. Das gilt ab der nächsten Wintertransferperiode, also Wintertransferperiode 18, dass die Ablösesummen, die für europäische Stars gezahlt werden, ein 100%ige Strafsteuer rauskommt. Sprich, wenn du jetzt an einen Aubameyang für 70 Millionen holen würdest, müsstest du 70 Millionen nochmal on top legen für die Strafsteuer. Das ist eben auch eine Maßnahme hin, dass mehr Chinesen Einsatzzeiten dann bekommen in der Mannschaft.
Aber das ist eigentlich ja total absurd, weil die eigentlich doch ursprünglich die chinesische Liga, der chinesische Staat das fördern wollte, dass eben die Stars kommen.
Genau, jetzt wollen sie es wieder unterbinden.
Und die wollen es jetzt wieder unterbinden. Ja, gut, wenn sie meinen. finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Aber also grundsätzlich ist es natürlich sinnvoll, dass die eine Beschränkung machen, wobei ich 3 jetzt schon extrem wenig finde. Aber klar, ich meine, du bringt dir natürlich nichts, die ganzen Stars zu holen, weil dann geht's dir im Prinzip wie später der englischen Liga irgendwann, dass da die nur die ganzen guten Ausländer sind, aber die Engländer halt keine Chance haben zu spielen.
Dass es zumindest für einige Stars ja schon eine Umstellung war, sagen wir mal, in die chinesische Kultur zu kommen. Wenn man jetzt guckt, Drogba ist ja extrem unzufrieden dann wieder weggegangen. Bei Tevez wird ja jetzt gemunkelt, der glaube ich auch erst ein halbes Jahr da ist, dass er eigentlich auch wieder weg will. Die sind ja nicht immer ganz glücklich geworden mit ihren Stars, die sie geholt haben. Der ist jetzt in Indien, war davor in den USA, bei Toronto, glaube ich. Und davor war er in China, bei Gangzhou. Evergrande, ja.
Evergrande. Ja, also ich glaube schon, dass die in Zukunft eine gute Rolle spielen können, international, was heißt in Zukunft, also ich sag mal so in 10 Jahren vielleicht, würde ich definitiv nicht ausschließen, weil wenn du diese ganze Geschichte, also wenn du jetzt halt als Staatsregierung, wie in dem Fall, jetzt halt sagst, wir wollen bald oder in 10 Jahren gut sein, mit den Ressourcen, die die haben, sowohl von der Population als auch von finanziellen Möglichkeiten, dann kannst du da ziemlich viel machen. Weil klar, wenn sich natürlich dann eben auch die Expertise von außerhalb holen, mit Trainern von guten internationalen oder europäischen Clubs, warum soll das nicht funktionieren? Sehe ich überhaupt keinen Grund. Also das, und wie du sagst, also im Prinzip von 1,5 Milliarden Menschen, da wird es ja wohl 22 geben, die vernünftig kicken können, beziehungsweise die vernünftig kicken lernen können und dann irgendwo auch ein bisschen Talent vielleicht mitbringen. Also das denke ich, wenn die das wollen, ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwie dann später mal ein Abo auf die Weltmeisterschaft haben. Aber ich glaube schon, dass die auf jeden Fall sich da dauerhaft
für solche Spiele. Also die einzige WM-Erfahrung, die China hat, einmal haben sie sich qualifiziert, 2002 lief ja auch nicht so gut. Da sind sie als Gruppenletzter mit 0-9 Toren und 0 Punkten ausgeschieden. Aber was jetzt dieses Mal wohl anders sein soll, es gab wohl schon öfter solche Pläne, ist, dass der Fußballverband das erste Mal nicht mehr sozusagen der chinesischen Regierung angehört. Also vorher war es wohl so, dass der Sportminister auch Chef vom Fußballverband war. Und da wurde immer mit 5-Jahresplänen gearbeitet, die dann alle 5 Jahre komplett über den Haufen geschmissen wurden. Das ist diesmal wohl nicht so.
Komplett unrealistisch war.
Also könnte das darauf hindeuten, dass sie das diesmal ernsthaft angehen wollen, sage ich mal. Aber das treibt mittlerweile schon so lustige Blüten, dass manche Städte in China zum Beispiel 100 Fußballplätze auf einmal in der Stadt bauen, um die Jugend dahin zu kriegen zu spielen und auch für die Amateurligen, die aber dann gar nicht genutzt werden oder nur sehr wenige davon. Oder dass andere Sportarten wie zum Beispiel Volleyball oder Basketball in den Städten verboten werden. Sprich, dass du da nicht mehr, sagen wir mal, auf den Basketballplatz gehen darfst und ein paar Körbe werfen darfst.
Ja, das ist halt so. Wenn die halt das wirklich wollen, dann ziehen die das halt auch so durch. Das ist schon, das ist halt, wenn die Politik hinten dran steht. Und das ist ja beim Tischtennis auch lang so gewesen dort, dass viele Kinder halt überhaupt keine, die durften sich überhaupt gar nicht weigern, professionell Tischtennis zu spielen, wenn sie ein gewisses Talent hatten. Und das war halt dann oft so, dass dann irgendwelche Scouts oder so in Schulen durch Pausenhöfe gelaufen sind, und wenn da einer halbwegs talentiert war, dann wurde der halt mitgenommen und wurde dann nach einem Jahr einkaserniert, musste jeden Tag 10 Stunden Tischtennis spielen.
Ja, und das hat ja dann noch so
Blüten. Sich halt aber nicht.
Nee, das hat ja dann noch so Blüten getrieben, dass der chinesische Topspieler, der aber schon irgendwie 33 war, dann von der Führung des Tischtennisverbands sozusagen international gekillt wurde, weil halt schon 2 oder 3 junge Leute Anfang 20 bereitstanden, um eben die Dominanz weiter zu sichern. Also, dass du da auch nicht selbstbestimmt aufhören durftest und sowas. Also, das natürlich auch die Gefahr dann.
Nö, da war es ja auch egal.
Genau.
Da war es ja auch egal, welcher Chinese gewinnt, solange ein Chinese gewinnt.
Genau, also, wie gesagt, gebt einen Schein ab, Weltmeister 2030 China. Das nee, kann man also soweit noch nicht, weil auch noch nicht klar ist. Das werden ja wahrscheinlich die Wettanbieter mit in ihre Quotenberechnung einfließen lassen, wie ist es das Turnier davor gelaufen, also die Asienmeisterschaften dann in dem Fall bei China und wo wird das Turnier ausgetragen. Weil wenn das jetzt zum Beispiel wirklich die WM 2030 nach China vergeben wird, worum sich der Verband und die Regierung bemüht, dass 2030 oder 34 die WM in China stattfindet, wird vielleicht auch sowas wie Heimvorteil mit einberechnet oder auch gewisse klimatische Bedingungen oder sowas. War ja jetzt auch vor der WM 2014 so, dass gemunkelt wurde, in Südamerika war es bis jetzt immer so, dass eine Mannschaft aus Südamerika auch Weltmeister geworden ist, weil die mit der Hitze und so besser umgehen können. Deswegen kann man da leider noch keinen Schein abgeben. Sonst hätte ich es natürlich schon gemacht.
Aber um das abzuschließen, wer hat die beste bzw. ja die niedrigste Quote auf dem Turniersieg 2018?
Deutschland?
Deutschland. Kriegst du jetzt 6,5. Und die schlechteste Quote hat momentan, wahrscheinlich weil die noch nicht qualifiziert sind, Guinea mit 2501. Da müsste
man ja eigentlich mal ein Euro auf die.
Ja, ich meine, besser als aber Panama, das, die haben nur 1000.
Das spielt wahrscheinlich für 2030 auch eine Rolle, dass das man noch gar nicht weiß, wer sich überhaupt qualifizieren könnte, theoretisch, ne? Weil.
Ja, vielleicht startet Guinea auch jetzt so ein Programm und dann kommt das Guinea in Hilfe Zanu. Ich weiß es nicht. Warte doch mal, tatsächlich irgendwo. Wilfried Zanu kommt aus, Burkina Faso. Naja, spielt nur Nationalmannschaft. Gut, kommen wir zu unserem Schwerpunktthema heute. Ein Schwerpunktthema, das unter der Überschrift der perfekte Fußballer firmiert. Und ich habe dir das ja schon angedroht und habe dich gebeten, dass du dir im Vorfeld unserer Aufnahme da mal ein paar Gedanken dazu machst. Die Aufgabenstellung war, dass du dir für bestimmte Kategorien, die ich gleich noch vorlese, dass du dir dafür einen Bundesligaspieler der abgelaufenen Saison auswählst, der in dieser Kategorie am besten ist. Und dass jeder so am Schluss nachher seinen perfekten Fußballer zusammengestellt hat. Die Kategorien waren Intelligenz, Kopfball, Übersicht, Geschwindigkeit, Ausdauer, linker Fuß, rechter Fuß, Zweikampf, Technik und Flair. Und wir haben noch als kleine Einschränkung gemacht, dass jeweils maximal zwei Spieler von Bayern und von Dortmund genannt werden dürfen. Sodass wir sind 2, 4, 6, 8, 10 Kategorien und maximal zwei jeweils von Dortmund und Bayern, sodass 6 aus anderen Vereinen auch noch drin sein.
Bei manchen Kategorien schon schwer. In der Mangelung an Abschreibungsmöglichkeiten in der kleinen Pause habe ich die Hausaufgabe auch selber erfüllt. Also bei manchen.
Okay. Spricht für oder gegen die Qualität? Das soll
andere beurteilen. Eher dagegen, würde ich sagen. Bei manchen Kategorien ist einem sofort wer eingefallen, aber manche Kategorien, da musste man schon ein bisschen überlegen. Gerade zum Beispiel bei Ausdauer.
Mir ging's auch so. Aber bei manchen Kategorien ist es mir auch schwer, da sind mir auch sofort zwei eingefallen, wo ich mich dann nicht entscheiden konnte, wo ich dann auch welche dann so ein bisschen, habe ich ein bisschen getrickst und habe die in andere Kategorien dann abgeschoben, die auch so ein bisschen dazu passen, weil manche Kategorien überschneiden sich ja auch so ein bisschen. Also Hintergrund ist der, dass ESPN hat es auch gemacht, aber hat dafür den internationalen Fußball genommen. Und ja, also die europäischen Top-Ligen. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen das für die Bundesliga. Ja, dann fangen wir mal an. Intelligenz. Wer ist für dich der intelligenteste Spieler der abgelaufenen Bundesliga-Saison gewesen?
Ja, Alcantara. Weil ich finde, also da habe ich zum Beispiel, das war eine Kategorie, wo ich noch mehr Spieler auf dem Zettel gehabt hätte, die einem sofort eingefallen sind. Aber ich finde Thiago, gerade in so engen Situationen hat der die besten Lösungen gefunden. Und das ist für mich so die, mehr oder weniger die Definition von Spielintelligenz. Ein Pass, den jeder spielen kann, wenn er 5 Minuten Zeit hat, das ist ja nicht sonderlich intelligent. Das sollte man ja von einem Fußballprofi erwarten können. Aber gerade in so engen Situationen gute Lösungen zu finden. Und da fand ich Thiago am stärksten in der letzten Saison.
Also für mich war das die Kategorie, die ich sofort gelöst habe oder für mich sofort gelöst habe, wo ich sofort was eingetragen habe und wo ich auch überhaupt nicht nachdenken musste, war für mich Philipp Lahm. Weil es für mich keinen Spieler gibt oder gab, der so intelligent, seine Stärken so gekonnt einsetzt und seine Schwächen dann trotzdem noch so kaschieren konnte im Vergleichsweise und den du auf jeder Position einfach hättest spielen lassen können. der, obwohl es ja seine letzte Saison war, nochmal eine überragende Saison gemacht hat und eben meiner Meinung nach allein deshalb, oder nicht allein deshalb, aber hauptsächlich auch deshalb, weil er so ein intelligenter Fußballer ist und es auch mit 33 noch geschafft hat, so zu spielen, dass er A, diesen ganzen schnellen Flügelstürmern, dass er da Paroli geboten hat und B, trotzdem noch offensiv echt ein Faktor war mit Robben auf der Seite. Und das ist für mich einfach auf diese überragende fußballerische Intelligenz zurückzuführen.
Ja, wie gesagt, also das
deswegen steht für mich hier Lahm.
Wo ich auch noch mehr sofort im Kopf hatte und Lahm steht genau hinter Thiago bei mir. Also
gut. Ja, da sind wir uns ja fast einig. Zumindest im Verein.
Kyriakos Papadopoulos.
Der beste Kopfballspieler. Okay. Gut, der Grund ist relativ einfach, weil er ein guter Kopfballspieler ist in der Kategorie. Ja, okay. Ich habe bei mir Eisen Ermin Bicaktic aufgeschrieben. Ich wollte tatsächlich zuerst den Hummels schreiben, hatte dann aber, war mir nicht sicher und hatte dann auch die beiden Bayern-Spieler eigentlich schon an viel sichere Kategorien vergeben. Und genau, da bin ich halt so die Mannschaft mal durchgegangen. Sokratis von Dortmund war dann eigentlich ein Kandidat, den habe ich aber dann noch woanders hin verschoben. Und genau, Bicaktic, ich habe dann mal geschaut, hat auch Luft-Zweikampfquote von über 70%. Und ja, ich finde den Spielertyp eigentlich ganz geil. Er ist so, ist kein so ein bulliger Verteidiger, sondern eher so, also für einen Verteidiger jetzt nicht, mein Gott, nicht schmächtig, aber kein so bulliger Verteidiger, sondern eher so ein beweglicher Innenverteidiger, der so bissig ist und so. Das taugt mir eigentlich auch ganz gut. Und ja. Kopfballspiel.
Ich hatte, also Kopfball war auch so eine Kategorie.
Gut.
Das fand ich relativ schwer, ja, zu beurteilen, wer ist da wirklich der Beste. Also wie du auch, habe ich mich eher auf Verteidiger konzentriert.
Ja.
Und da war eben Papadopoulos so das, ja, der prägendste für mich. Wenn wir zweite Liga noch mit reingezogen hätten, hätte ich Niklas Füllkrug von Hannover genommen, weil der für mich das beste Kopfballtor der letzten Jahre gemacht hat, gegen Braunschweig im Rückspiel. Hat er mit relativ wenig Anlauf dem Verteidiger so anderthalb Längen abgenommen und das Ding reingeköpft. Also es ist immer was nimmt man da jetzt wirklich als hervorstechendes Merkmal?
Ja, also da geht's ja schon eher um die Gesamtleistung in der Saison in dem Fall.
Ja, und dann ist ja wohl
ein Kopfballtor natürlich. Ja, schon. Gut, bei Papadopoulos, der hat ja auch einen so eine Kopfballbogenlampe da gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war. Ja,
gegen Leipzig,
glaube ich. Was die sogar im ersten Spiel für Hamburg
haben. Da hat er, glaube ich, sogar zwei gemacht.
Das kann sein.
Ausgerechnet
gegen Leipzig. Ja, also wie gesagt, das fiel mir auch eher schwerer. Aber ja.
Ja, habe ich Emil Forsberg.
Übersicht genommen. Steht bei dir.
Übersicht ist ja auch relativ ähnlich mit Spielintelligenz. Aber ich habe mich dafür Forsberg entschieden, weil zur Übersicht, bei Spielintelligenz musst du ja auch mal gucken, wann bringe ich mal einen Pass, wann spiele ich mal einen Rückpass oder so, ne? Oder mal einen kurzen Querpass, wenn es die Spielsituation eben hergibt oder eben nicht hergibt, gleich irgendwie in die Spitze zu spielen. Und deswegen habe ich bei Übersicht Forsberg genommen, ja, einmal, weil er der Assist-König war in der Bundesliga in der letzten Saison und das beweist ja schon, dass er immer ein gutes Auge für einen Nebenmann hat.
Also ich habe auch Forsberg. War auch relativ einfach. Ich habe kurz wahrscheinlich auch wegen der Vereinsbrille gezuckt und wollte Xabi Alonso schreiben. Aber ja, er hat die Übersicht, aber dadurch, dass er relativ häufig den Ball in so engen Situationen verloren hat, fiel er für mich dann eigentlich raus, weil für mich das auch zur Übersicht dazugehört. Also wenn ich weiß, ich bin mit meinem Körper langsamer, dann muss ich eben meine Übersicht noch mehr dazu nutzen, den Ball früher loszuwerden. Ist halt die Frage, mit wie viel Risiko ich dann spielen will. Aber wie du auch gesagt hast,
war es nicht sogar so, dass der Rekord 17, von De Bruyne mit 20 oder 21 gewackelt hat zum Schluss? Der müsste auch schon in die Richtung 20, glaube ich, gegangen sein.
Boah, das weiß ich nicht mehr. Ja, auf jeden Fall die meisten Assists.
Ja,
genau. Und da war es dann auch relativ einfach.
Ja, habe ich meinen ersten
Geschwindigkeit
gezogen, nämlich Aubameyang. Ich habe auch kurz über Dembele nachgedacht, aber ich finde, Aubameyang setzt seine Geschwindigkeit vorm Tor am effektivsten ein. Also das sieht man ja auch, der hat ja die meisten Tore innerhalb vom 16er gemacht und auch Ja, die allermeisten davon relativ nah am Tor, weil er mit seiner Geschwindigkeit immer so 1-2 Schritte vor dem Verteidiger dann auch an den Ball kam. Und deswegen habe ich so die Geschwindigkeit, die er hat und wie er sie einsetzt, als Kriterium genommen, ihn da zu nominieren.
Jo, also da hast du mir im Prinzip die Worte aus dem Mund genommen, ging mir ganz genauso. Ich habe auch Aubameyang, auch aus demselben Grund, weil es gibt ja einige schnelle Leute, wobei Aubameyang sicherlich in den Top 3 drin ist, aber es gibt ja einige schnelle Leute in der Bundesliga, aber genau, also Aubameyang ist für mich der, der die Geschwindigkeit am effektivsten einsetzt. Wenn man jetzt mal zum Beispiel einen Kingsley Coman nimmt, der ist auch wahnsinnig schnell, aber das ist halt auch wahnsinnig ineffektiv, was er mit seiner Geschwindigkeit macht. Und dadurch, dass Aubameyang eben auch ein ganz feines Füßchen hat, kann der die Geschwindigkeit eben viel besser einsetzen. Und auch die Laufwege, die er eben hat, für die er dann bedient wird, da macht er mit seiner Geschwindigkeit auch, ja, meiner Meinung nach, tatsächlich das meiste draus. So. Jetzt kommen wir zu einer schwierigen Kategorie, Ausdauer. Ja. Wobei, für mich war es eigentlich schwierig.
Ich habe es relativ schnell gehabt. Ich habe es mir einfach
auch gemacht. Auch wenn ich es nicht mit Daten untermauert habe.
Wer die meisten Spielminuten hatte in der letzten Saison und bin deswegen auf Bastian Oczipka gekommen.
Ja, das habe ich auch gesehen. Aber ich wollte ihn nicht nehmen.
Der hat von 3060 möglichen Minuten 3042 gemacht. 60.
Von 3000 wie viel?
Ja.
3060 hat er 3042
gemacht. Richtig, und das spricht ja für eine gute
Ausdauer. Ein echter Dauerbrenner.
Anscheinend nicht verletzt gewesen.
Nein,
ist ja nicht möglich. Ja, der müsste auch relativ weit vorne gewesen sein. Also die Frankfurter legen anscheinend großen Wert auf Ausdauer. Ja, das.
Ja gut, bei dem
war glaube ich das Problem, dass er ein
bisschen dazu verletzt war.
Nee,
ich habe Darida genommen von Hertha. Weil der einfach in jedem Spiel, das ich gesehen oder nicht gesehen habe oder Zusammenfassung gesehen habe, läuft er seine 13, 14 Kilometer darunter. Und mit der Konstanz, gut, er war auch ab und zu verletzt, aber mit der Konstanz, wenn er spielt, was der für Kilometer abspult, das ist für mich in der Bundesliga letztes Jahr unerreicht gewesen.
Genau.
Hat er bei Freiburg auch schon gemacht. Aber der läuft einfach wahnsinnig viel im Spiel. Deshalb
ja, wollte gerade sagen, der spult das ja schon Ausdauer ein paar Jahre. Also in Freiburg kann ich mich auch noch dran erinnern, dass der immer so 12, 13, 14 Kilometer hatte.
Ja, also ich kann mich jetzt an kein Spiel, das ich gesehen habe, diese Saison oder jetzt letzte Saison,
ja,
kann ich mir an kein Spiel erinnern, wo der unter 11 Kilometer hatte.
Ja.
Eher sogar Richtung 13 oder so. Ja.
Ja, habe ich David Alaba
gemacht. So, dann kommen wir zum linken Fuß.
Ist mir in Erinnerung geblieben, ein paar schöne Freistoßtore gemacht. Okay. Dieses Jahr gegen Bremen zum Beispiel. War ja nicht seine stärkste Saison, aber sein linker Fuß ist eine Waffe, finde ich zumindest. Und vor allem kann auch, sagen wir mal, variieren. Ja. Also der kann den geschlänzten Freistoß über die Mauer, der kann es aber auch brachial. Also so ein Gesamtpaket fand ich den linken Fuß ja mit am besten letzte Saison.
Ja, für mich war das tatsächlich auch eine Kategorie, wo es relativ easy war. Ja.
Habe ich auch überlegt. Aber beim Robben fehlt mir so das Brachiale im Schuss, im linken
Fuß. Klar, wenn man rein vom linken Fuß als Waffe ausgeht, ist es sicherlich vertretbar, Alaba da vorher zu nennen. Für mich ist halt so dieses Gesamtpaket, was er mit seinem linken Fuß, also nicht nur, was er damit macht, sondern wie er ihn einsetzt. Und bei Alaba ist es halt, also die Freischüsse, die er schießt, die könnte man auch mit rechts schießen. Aber das, was Robben halt auf rechts außen mit seinem linken Fuß macht, das geht halt nur auf der Position und mit der Art zu spielen, wie er das macht. Deshalb war das für mich so die Wahl, ja, wie er seinen linken Fuß als Waffe einsetzt.
Ja, und nicht, dass er den Fuß als Waffe einsetzt, was er Alaba im Prinzip macht. Ich habe auch über Robben nachgedacht, habe mich dann gegen entschieden, weil ich finde, beim Alaba ist eben das Gesamtpaket ein bisschen besser. Im linken Fuß.
Ja, also bei mir ist halt so, in der Liga ist der Robben der Inbegriff des linken Fußes. Also deswegen war ich da relativ schnell dabei.
Ja, ich hatte vereinsbrechend kurz über Dembele nachgedacht. Natürlich wegen dem, der ist Linksfuß. Natürlich wegen dem Tor.
Kein Linksfuß.
Natürlich wegen dem Tor.
Nee.
Wegen dem Tor im DFB-Pokal-Halbfinale.
Nee.
Mhm. Also der ist mit beiden Füßen relativ gut, aber sagen wir mal, aber der linke Fuß noch ein bisschen
wie ich
besser.
Dann war das Tor gegen uns ja überhaupt nicht so toll.
Ja, Ja,
ja, Marcel Reiche. Aus zum rechten. Gottes Willen.
Seine Tore stehen für ihn letzte Saison. Immer aus 35 Metern Huf ausgepackt. Wenn's, wenn Florian Kringe noch spielen würde, hätte Florian Kringe genommen.
Ja, klar. Florian Kringe wäre natürlich auch ein veritabler Anwärter.
Auch nicht schlecht.
Hab Vincenzo Grifo genommen, weil, also, eigentlich hatte ich
aber jemand anderes,
ich hatte nämlich Çalhanoğlu. Er hätte für mich gezählt, aber ich musste ihn dann in eine andere Kategorie rein. Und deswegen war es für mich Grifo. Spielt wunderschöne Pässchen mit seinem rechten Fuß, kann einen aussteigen lassen und vor allem auch bei Freistößen eine Waffe. Deswegen war es für mich Grifo.
Ja, machen wir weiter mit Zweikampf. Da habe ich es mir auch relativ einfach gemacht, beziehungsweise ich hatte vorher wen anders, aber dann kam ja noch diese Beschränkung, nur 2 Bayern und 2 vom BVB. Ich hatte vorher Sokratis, habe aber dann geguckt, wer die beste Zweikampfquote hat. Und das ist Andreas Christensen von Gladbach.
Ja, genau.
Das war ja die Laie, wo die Gladbacher hoffen, wenn er sich bei Chelsea in der Sommervorbereitung nicht durchsetzt, ob sie ihn dann vielleicht nochmal leihen können.
Ich habe tatsächlich Sokratis.
Was?
So sehr ich ihn auch nicht leiden kann, aber was? Und es hat tatsächlich nie was mit gelbem Trikot zu tun, vielleicht ein bisschen. Ist einfach ein bärenstarker Zweikämpfer. Also sowohl am Boden als auch in der Luft. Bärenstark.
Ganz anders. Kann
ich als einer Verteidiger als ich, das kann das natürlich auch noch ganz anders beurteilen. Nein, er hat tatsächlich eine gute Zweikampftechnik, also gutes Stellungsspiel, es passt echt alles. Guter Verteidiger, aber...
Du kannst den Mann mit den 1000 Gesichtsausdrücken nicht leiden, das schockiert mich schon ein bisschen.
Ja, der hat so viele Gesichtsausdrücke wie, keine Ahnung, Simone Tomalla im Tatort.
Muss man Sokratis zugute halten, dass er nicht operiert ist. Wer weiß, ja?
Wer weiß. Vielleicht hat er... Sein Bart ist auch immer gleich lang. Vielleicht wächst er. Vielleicht hat er da irgendwie sich was rein...
Er hat sich sein Bart mit
Botox spritzen lassen. Dass der Bart nicht länger wird. Ja, genau. Ja. Weil der echt immer, der Bart ist immer gleich lang. Also nur so, ich schätze mal, so gute 3-4 Millimeter. Aber der müsste echt oft kommen. Oder hat so einen gleichmäßigen Bartwuchs, dass der Rasierer die immer gut mitnehmen kann, dass er wirklich einfach nur drüber gehen muss. Weil das ist ja oft das Problem, wenn die ein bisschen wild wachsen, kriegst du nicht alle mit und dann werden die einen kürzer. Naja, ist auch zu privat vielleicht jetzt.
Da habe ich mich extrem schwer getan.
Der beste Techniker.
Weil ich finde, es gibt viele gute Techniker in der Bundesliga. Ich hatte auch zuerst Thiago, ging dann aber nicht mehr wegen der Bayern-Beschränkung und habe mich dann für Max Meyer entschieden. Weil mir sind so ein paar Dribblings von ihm auf engstem Raum, wie sich so durchwindet, in Erinnerung auch gerade bei Olympia. Ich habe mich für Max Meyer entschieden. Gibt's, finde ich, sehr, sehr viele Anwärter drauf, aber das ist meine Wahl.
Ja, also glaube ich auch, dass es viele gute Techniker gibt. Max Meyer finde ich, also ich mag den als Spielertyp, aber wahrscheinlich genau deshalb passt er auch in diese Kategorie Technik so gut, weil er halt einfach in vielen in einigen Situationen halt doch zu weich ist, so vom Körper und alles. Und man manchmal so das Gefühl hat, das wäre so ein bisschen schön Wetterkicker, aber am Ball. Macht Spaß, ihm zuzuschauen. Ich hatte auch tatsächlich direkt Thiago, musste aber aufgrund der Beschränkung dann auch davon zurückweichen und bin dann auf Çalhanoğlu gegangen, weil ich, abgesehen von den Freistößen, der Junge einfach den Ball streichelt mit der Sohle, Außenriss, beidfüßig, Pässle ins Gässle.
Ja, also, habe ich auch drüber nachgedacht.
Dem gucke ich einfach gerne zu.
Aber für mich war dann eben die Beschränkung, dass es letzte Saison eben nicht zeigen konnte, eben aufgrund der Sperre oder zum großen Teil nicht zeigen konnte. Deswegen habe ich mich dann für Max Meyer entschieden. Ja, eben. Ja, nur die
Hinrunde.
Ja,
wie viel hat er gerade? Der Hinrunde gespielt, oder? Ja, recht. Das ist ja kein Otschipka, der jetzt irgendwie bis auf 10 Minuten alles spielt. Ja, dann kommen wir zur
Königskategorie, muss Flair. Ich ganz ehrlich sagen. Sofort gewusst, wen ich hinschreibe, gibt es für mich auch nur eine Wahl. Auch wieder wie bei Geschwindigkeit Pierre-Emerick Aubameyang. Weil allein schon diese Szene, wo er nicht gespielt hat in der letzten Saison auf der Tribüne mit dem weißen Fellmantel, also viel mehr Flair geht gar nicht.
Ja, war ein Traum. Hatte ich tatsächlich auch direkt im Kopf. Ich weiß ja nicht, warum ich es nicht gemacht habe.
Es ging bei dir wegen der BVB-Beschränkung nicht, weil du ihn bei Geschwindigkeit hast und Sokratis im Zweikampf.
Und Sokrates. Ja gut, das hätte ich ja noch ändern können, aber nee, ich glaube, ich habe es nicht nur deshalb nicht genommen, sondern weil ich jetzt, deswegen heißt die Kategorie auch Flair und nicht Style, weil Style ist ja ein Teil von Flair. Und Flair war für mich dann auch eher so ein Typ, und deswegen habe ich den Confed Sambo hingeschrieben, Sambo Wagner, ja, weil ich es honorieren wollte, dass es noch so Leute wie ihn gibt. Ich muss ehrlich sagen, ist jetzt nicht so, dass ich ihn besonders mag oder besonders nicht mag, aber ich bin einfach froh, dass es noch solche Leute gibt, auch so Balotellis oder sowas, bin ich froh, dass die noch gibt, weil wenn wir nur noch gleichförmige Spieler hätten, dann ja, wird es ja keinen Spaß mehr. Es macht doch viel mehr Spaß, wenn es solche Leute gibt, über die man sich auch mal aufregen kann. Auch so ein Mourinho, es ist ein Traum, dass es den gibt. Ich mag ihn nicht, aber es ist auch schön, dass es ihn gibt. Weil ja,
das stimmt, da geht es dir recht. Es ist gut, dass so Spieler
gibt. Übrigens, ehrenwerte Nennung auf Platz 2 noch, Max Kruse.
Aus Gründen, die...
Aus Gründen. Der übrigens vor ein paar Tagen irgendwie Vierter wurde
bei so einem Turnier, bei der Poker-Weltmeisterschaft. Ja, da gibt's ja so verschiedene, da gibt's ja 1000 Kategorien während dieser Weltmeisterschaft. Das ist ja nicht ein Turnier, sondern viele verschiedene ineinander. Und da ist er bei einer besonderen Ausprägung des Pokerns, ist er Vierter geworden.
Genau.
Ja, und hat irgendwie, ich glaube,
25.000 Tacken gewonnen. Ja, vielleicht was für einen Rückflug noch sparen, aber ja. Ja, er hat ja gesagt, er würde auch, wenn er Fußball irgendwann mal, wenn er keinen Bock mehr drauf hat, dann wird er...
Ja, mein Tipp ist, wenn Karriere zu Ende oder am Abklingen geht er nach Las Vegas zum Spielen. Ja, wahrscheinlich zumindest in der zweiten Liga oder sowas.
Ja, irgendwo wird er schon hingehen. Okay, um es mal zusammenzufassen. Dein perfekter Fußballer hätte die Intelligenz von Thiago, den Kopfball von Kyriakos Papadopoulos, die Übersicht von Forsberg, die Geschwindigkeit von Aubameyang, die Ausdauer von Bastian Oczipka, den linken Fuß von David Alaba, den rechten Fuß von Marcel Risse, ein Zweikampfverhalten wie Andreas Christensen, die Technik von Max Meyer und den Flair von Pierre-Emerick Aubameyang. Schöne Mischung. Und mein perfekter Fußballer hätte die Intelligenz von Philipp Lahm, den Kopfball von Eisen-Ermin Bicakcic, Übersicht von Emil Forsberg, auch die Geschwindigkeit von Aubameyang, die Ausdauer von Darida, den linken Fuß von Robben, den rechten von Grifo, den Zweikampf von Sokratis, die Technik von Hakan Çalhanoğlu und den also Flair von Sambo Wagner.
Gleich an die Konsole und den Spieler so jetzt, erstellen.
Ja, ich wollte gerade sagen, du kriegst jetzt als Hausaufgabe zur Nachbearbeitung, kriegst du den Spieler auf Photoshop zu erstellen. Auf Photoshop, mit Photoshop. Das wäre für dich jetzt eine Aufgabe. Und ansonsten sind wir noch ganz gut durchgekommen. Frage ist, wo wird dieser Spieler spielen? Weil der wird nicht in der Bundesliga spielen, unsere beiden Spieler. Die würden sicherlich mit dem Skillset direkt nach China.
Ich glaube, Gangzu, Evergrande, hat Fax schon geschickt mit der...
Ja, oder Quinin Tianjin. Oder wo geht der Modest jetzt hin und Aubameyang?
Kann sein, aber ich glaube, Roger Schmidt hat auch schon...
Ding Dong.
Mit Shinji Ashao zusammen bereit ein Angebot vor. Im Tausch gegen
600.000 Pfund pro Woche. Ralf, ich muss sagen, Ralf würde ich gerne in der Bundesliga sehen. Vielleicht Ralf
haben sie schon.
Gladbach. Die suchen doch jetzt einen Innenverteidiger, wenn der Christensen geht. Da könnte doch.
Ja gut, dann.
Ja, den Jungen, aber den
bisschen. Ich meine, ihr habt ja sicherlich, also du als Bayern-Fan hast ja sicherlich die Nummer von Max Eberl noch von den Verhandlungen gleich anrufen und sagen, du hättest da wen für ihn.
Ja, also. Könnt ihr mir gut vorstellen.
Nee, Innenverteidiger.
Ihr braucht einen, oder?
Müssen ja noch welche angeben, ne? Wir haben ja den Toprak geholt und Subotic kommt ja zurück.
Ja, stimmt, ja.
Von der Leihe. Also Innenverteidiger haben wir.
Okay. Ich sehe gerade übrigens, vielleicht ist der Ralf doch gerade für Bundesliga, der ist nämlich schon 33. Also wenn du nachher mal Ralf de Souza Teles, wenn du mal nachher googelst nach Ralf Beijing, wird er direkt vorgeschlagen und ein Verbrechergesicht
vor der Herren. Wie gesagt, für Frankfurt ist doch so einer immer noch einer.
Naja.
Oder für Leipzig, wenn die für die Champions League Erfahrung brauchen. Ja.
Achso, der neue Marvin Kompair. Aber das Gehaltsgefüge wird er sprengen, weil der war bei Beijing Guoguan unter Vertrag und da wird er sicherlich nicht wenig verdient haben. Egal ob Ralf hin oder her. Also nun ja. der hat echt nur Scheißmannschaften gehabt. Ich würde dich entlassen noch mit einer kleinen Anekdote von deinem Leib- und Magenverein Schalke 04. Habe ich heute jetzt gelesen und erfahren, und es war mir ein inneres Blumenpflücken, das jetzt endlich zu wissen, wie sowas läuft. Und zwar hat Domenico Tedesco erzählt, wie das so ablief und wie das mit der Autorität, weil das so ein junger Trainer ist, wie es mit der Autorität in der Kabine läuft. Und dann hat er gemeint, mit dem Mannschaftsrat habe ich schon gesprochen, auch mit Naldo, der mir das Du angeboten hat. Ich habe kein Problem damit, wenn die Spieler mich duzen. Das hat ja nichts mit fehlender Autorität zu tun. Ich stelle mir das überragend vor, wie Tedesco in die Kabine kommt, so sagt so, hallo, ich bin der Domenico. Und Naldo kommt her.
Ja, das habe ich auch gehört, du sagen. Pressekonferenz. Aber er kommt nicht in die Kabine und sagt hallo, weil er kommt ja auch von einem alten Bergbau-Traditionsverein von Erzgebirge Aue. Er sagt das natürlich stilecht mit Glück auf.
Ja, Glück auf. Ja. Aber wie würde er, wenn er Naldo siezen würde?
Herr Naldo
würde. Der Nachname von Naldo?
Herr Naldo. Ja, sicherlich, aber er hat ja auch angekündigt, er duzt seine Spieler sowieso. Was die Spieler, ob die dann sie zu ihm sagen, ist ihm egal. Also er hätte trotzdem Naldo gesagt.
Ach so, er,
genau, und deswegen hat er das Du angeboten. Aber in der Pressekonferenz hat Tedesco gesagt, er duzt seine Spieler sowieso. Und ihm ist es egal, ob sie ihn siezen oder auch duzen, das spielt für ihn keine Rolle, aber er sagt sowieso Du.
Ja, gut. Kann er machen, wie er
will. Hallo, Herr Naldo.
Das war trotzdem lustig. Hallo, Herr Naldo. Hallo, Herr Naldo.
So heißt
er. Herr Ronaldo Aparecido Rodriguez. Ja, und ist in der gleichen Stadt geboren wie Giovanni Elber. So, besser wird's nicht. Dann wünsche ich dir was. Mal. Und bis bald. Tschüss. Bis dann.